und herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Mein Name ist Dr. Bettina Gruber und ich bin die Linguistin. Ich unterstütze voller Begeisterung mehrsprachige Familien mit Herz und Verstand auf ihrem individuellen Weg, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich und mit Leichtigkeit lernen können. In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Hallo und herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Ich melde mich heute live aus San Sebastian, aus Nordspanien, aus dem Baskenland, live aus meinem Hotelzimmer. Ich sitze gerade am Bett und nehme diese Podcast-Folge für dich auf. Ich bin hier nämlich diese Woche dabei beim International Symposium on Bilingualism. Hier sind um die 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der ganzen Welt. Und alle diese Menschen sind fasziniert und engagiert von und für Mehrsprachigkeit. Ich bin hier diese Woche auf diesem Symposium, weil es immer schon einer meiner Grundwerte war, mich mit der aktuellen Forschung auseinanderzusetzen, da am Puls der Zeit zu bleiben, zu wissen, was sich tut und das auch entsprechend an euch weitergeben zu können. Und vielleicht weißt du, seit Beginn dieses Jahres gebe ich das ja nicht mehr nur an Eltern weiter, sondern seit Beginn dieses Jahres bilde ich erstmals auch die erste Gruppe an zukünftigen Lingflows-Expertinnen aus, die in wenigen Monaten schon beginnen werden, selbst auch Familien zu begleiten und zu unterstützen in der Methode, die ich selbst entwickelt habe in den letzten Jahren, der Lingflows-Methode, die essentiell beziehungs- und bedürfnisorientiert ist und sich ganz gezielt an mehrsprachige Eltern wendet, die mit ihren Kindern anders als der Mainstream umgehen möchten. Es wird noch dieses Jahr ein zweiter Durchlauf der Ausbildung starten. Wenn du dich dafür interessierst, stay tuned, denn es wird ganz bald losgehen, auch mit weiteren Informationen über die Ausbildung und wir werden im Herbst mit der nächsten Runde starten. Und natürlich auch in Bezug auf diese Ausbildung und generell sowieso ist es super, super inspirierend, jetzt gerade hier in San Sebastian mit 1000 Menschen aus der ganzen Welt zu sein und mich eine Woche voll und ganz dem Thema Mehrsprachigkeit zu widmen. Und gestern war ich bei einer Session dabei, die wurde organisiert von der University of Bangor, die in North Wales beheimatet ist. Und dort gibt es ein Child Bilingualism Lab, das sich unter anderem ganz viel auch mit neurodivergenten Kindern beschäftigt, Neurodivergenz und Zweisprachigkeit. Und sie schauen sich da ganz viele verschiedene Perspektiven an. Und gestern war da ganz konkret eine Session, das waren dann 4 Vorträge plus eine Diskussionsrunde zum Thema Down-Syndrom und Zweisprachigkeit. Und das fand ich super, super spannend. Ich finde das ganz toll, was dieses Team dort, welche Forschung die macht, wie die das vorantreiben. Ganz wichtig hier gleich am Anfang zu sagen, das ist Work in Progress. Das heißt, die berichten, was sie jetzt gerade machen. Gestern hat zum Beispiel eine PhD-Studentin von ihrem Doktoratsprogramm berichtet, wo sie gerade im zweiten Jahr ist und wo sie jetzt gerade erst wirklich mit Testungen und Fragebögen beginnt. Das heißt, dass vieles davon ist noch am Anfang. Und gleichzeitig gibt es einige ganz, ganz wichtige Erkenntnisse, die ich super, super wichtig finde und die ich heute mit dir teilen möchte. Und mich haben in den letzten Jahren immer wieder Anfragen von Eltern mit Kindern mit Down-Syndrom erreicht, die gesagt haben, ich möchte gern, dass mein Kind zweisprachig aufwächst, aber ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist oder wie ich das machen soll. Und um da kurz das Ganze auch in Perspektive zu setzen, eins von 700 bis 1000 Kindern kommt mit Down-Syndrom zur Welt. Und eine der ganz häufigen Herausforderungen, die diese Kinder haben, ist im sprachlichen Bereich. Das heißt, diese Kinder haben oft Schwierigkeiten, sich zu verständigen. Die haben oft Schwierigkeiten, Sätze zu formulieren. Sehr häufig ist das Verständnis bei diesen Kindern höher als das, was sie dann tatsächlich selbst produzieren können. Aber auch hier gibt es wie immer eine ganz, ganz hohe Variabilität, also hohe Unterschiede zwischen einzelnen Kindern, die mit Down-Syndrom auf die Welt kommen. Und es ist ähnlich wie bei Kindern im Autismus-Spektrum. Auch hier kennen wir ja diesen Standpunkt und vielleicht hast du ja meine Folge gehört. Es gibt dazu auch eine Folge, die ich damals auch ganz konkret mit einer Forscherin aufgenommen habe, nämlich mit der Dr. Shireen Charan, die geforscht hat zu Autismus und Zweisprachigkeit, beziehungsweise da immer noch ganz eine Big Advocate dafür ist. Und auch von ihr war die Schlussfolgerung eigentlich ganz, ganz vielen Eltern, die Kinder im Autismus-Spektrum haben, wird gesagt, dass sie ihre Kinder oder wurde immer gesagt, dass sie ihre Kinder nicht zweisprachig begleiten sollen, weil es dort eben auch die sprachliche Herausforderung gibt. Und weil man ganz oft der Meinung war oder viele Menschen der Meinung waren, wenn jemand im sprachlichen Bereich schon eine Herausforderung hat, dann soll man den oder diejenige nicht noch zusätzlich durch eine weitere Sprache. Und da war so die Idee, dass das natürlich belastend sein muss für diese Kinder, wenn sie so aufwachsen. So, hier herrscht ganz viel Lärm rund um mich. Ich hoffe, dass ihr mich trotzdem gut hören könnt. Ich sitze zwar im Hotelzimmer, ich habe keine Ahnung, was da draußen vor sich geht. Ich hoffe, es klappt trotzdem gut. Genau. Also die Idee ist, dass viele dann gesagt haben, also auch Fachpersonal gesagt hat, es ist besser, diese Kinder nur mit einer Sprache aufwachsen zu lassen. Denn wenn es eh schon Schwierigkeiten im sprachlichen Bereich gibt, dann wollen wir das nicht noch schlimmer machen. Aber das ist natürlich wieder aus der Erwachsenenperspektive gesprochen. Klar, für uns ist es herausfordernd, parallel zwei Sprachen zu lernen, aber Kindergehirne funktionieren auch noch anders. Und gleichzeitig hat man ehrlicherweise auch relativ wenig darüber gewusst, wie das denn nun tatsächlich ist für Kinder mit Down-Syndrom. Gleichzeitig muss ich hier jetzt auch gleich den für mich wichtigsten Punkt aus dieser ganzen Diskussion herausgreifen. Und zwar kam das dann ganz klar auch in der Diskussionsrunde am Ende heraus. Und in Wahrheit betrifft dieser Punkt der Zweisprachigkeit generell. Aber dazu vielleicht am Ende noch ein Wort. Das Spannende ist, dass diese Forschung in Wales gemacht wird. Und das ist eine per se schon zweisprachige Gegend. Dort wird Walisisch gesprochen und Englisch gesprochen. Das heißt, dort gibt es eine ganz große Bevölkerungsgruppe, die per se ihr Leben bereits zweisprachig bestreitet. Was passiert denn jetzt, wenn in so einer Gegend ein Kind mit Down-Syndrom auf die Welt kommt? Und das ist das, was ich, das war dann eigentlich schon in der Diskussionsrunde am spannendsten fand, ist, dass natürlich Eltern, die selbst so leben, das ist zweisprachig, unser ganzes Leben ist zweisprachig, für uns ist das völlig normal. Für die ist das überhaupt keine Frage, ob das für ihr Kind jetzt zu viel sein könnte oder schlecht sein könnte oder schädlich sein könnte, sondern das ist einfach deren Leben. Das ist zum Teil auch ganz einfach die Selbstverständlichkeit, ja, von der ich seit Jahren immer wieder rede. Mein größtes Ziel in der Arbeit mit Eltern ist ja immer, dass wir eine Selbstverständlichkeit erreichen der Mehrsprachigkeit, dass das nicht mehr in Frage gestellt wird. Und genauso ist es für diese Eltern in Wales, ja. Wenn da ein Kind mit Down-Syndrom auf die Welt kommt, dann stellt sich die Frage nicht, sprechen wir jetzt beide Sprachen mit dem Kind oder nicht, weil das ist einfach so. Und was ist der Endeffekt? Der Endeffekt ist, dass diese Kinder sich ganz genau so entwickeln können. Die entwickeln sich halt einfach, unter Anführungszeichen, zweisprachig. Das heißt, wenn es gar nicht erst in Frage gestellt wird, wenn es gar nicht verkompliziert wird und wenn das einfach selbstverständlich ist, dann können diese Kinder auch so aufwachsen. Etwas, das gestern nicht wirklich besprochen wurde, aber das ist jetzt auch ein Bogen, den ich jetzt da hier auch kurz machen möchte, ist aus der Forschung, aus der Autismusforschung, und da verweise ich noch einmal, falls dich das interessiert, auf die Podcast-Folge, die ist schon ein bisschen älter, mit der Dr. Shireen Charan, wo ich darüber gesprochen habe, was sie da herausgefunden hat. Und aus der Autismusforschung wissen wir mittlerweile, dass Kinder im Autismus-Spektrum, die zweisprachig aufwachsen dürfen, in manchen kognitiven Bereichen möglicherweise sogar Vorteile haben gegenüber Kindern im Autismus-Spektrum, die einsprachig aufwachsen. Das heißt, dass diese zusätzliche kognitive Stimulation durch diese zusätzliche Sprache absolut dazu führen kann, dass die generelle kognitive Entwicklung davon profitiert. Das heißt, das Ergebnis dort war, dass es nicht nur nicht schädlich ist, sondern sogar von Vorteil sein könnte. Und das ist jetzt natürlich nicht gesichert und das ist auch noch lange nicht belegt, aber es liegt zumindest die Hoffnung nahe, dass das auch für andere Menschen, die in irgendeiner Form neurodivergent sind, der Fall sein könnte. Also somit inkludiert das natürlich auch Down-Syndrom-Kinder. Etwas, das für mich auch ganz klar war, dieses gesamte Forscherteam, das sich dort vorgestellt hat und das ihre Forschung vorgestellt hat, war sich untereinander absolut einig. Es gibt keinen Grund, ein Kind mit Down-Syndrom nicht zweisprachig aufwachsen zu lassen. Was wir noch nicht genau wissen, ist, wie unterstützen wir diese Kinder am besten auf ihrem zweisprachigen Weg? Und hier wird natürlich auch weiter geforscht. Ja, ich habe schon gesagt, das ist ongoing work in progress. Das ist Forschung, die aktuell gerade stattfindet, weil es da eine Forschungslücke gibt. Gleichzeitig, und das möchte ich auch hier gleich aufgreifen noch, es gibt ja Bereiche, wo sehr wohl Erfahrungswerte und Wissen existiert in Bezug auf die Begleitung von Kindern mit Down-Syndrom. Die meisten Kinder mit Down-Syndrom haben in der einen oder anderen Form auch die Begleitung von einer Logopädin oder einem Logopäden. Und das ist ja bereits jemand, der sich auskennt mit Sprachentwicklung. Das heißt, wenn man diese Tools hernimmt, wenn man die Art der Begleitung, die dort schon Erfolg hat, ausweitet, schlicht und ergreifend auf die Zweisprachigkeit, dann können wir meines Erachtens nach nicht viel falsch machen, wenn die Kinder entsprechend einfach begleitet und unterstützt werden. Und wenn die allgemeine Sprachfähigkeit ohnehin unterstützt wird, spricht überhaupt nichts dagegen, das auch in der zweiten Sprache zu machen. Und was die Logopädin oder der Logopäde bis zu einem gewissen Grad in der Praxis macht, das müssen die Eltern in der einen oder anderen Form zu Hause ja ohnehin weiterführen. Diese punktuelle Betreuung ist ja ohnehin immer nur punktuell und ein Teil der Begleitung von Kindern. Es gibt immer noch die andere Komponente, wo dann auch zu Hause unterstützt wird. Und in meinen Augen, und ich denke, dass mir da auch das Forscherteam zustimmen wird, das gestern da die Forschung vorgestellt hat, spricht dann auch gar nichts dagegen, das auch in der zweiten Sprache parallel zu machen, um das Kind einfach vollumfänglich zu unterstützen. Und etwas, das ich vorhin schon angedeutet habe und das ich jetzt aber nochmal kurz aufgreifen möchte, ist, die Forschung ist natürlich super spannend und in mir wohnt, das weißt du absolut, eine wissenschaftliche Seele. Ja, ich finde das super, super spannend, auch die Forschungsergebnisse zu sehen. Gleichzeitig, Zweisprachigkeit, Mehrsprachigkeit ist in der ganzen Welt enorm verbreitet. Die Zahlen der UNESCO aus dem Jahr 2019 sagen, 2 von 3 Kindern weltweit wachsen mit mehr als einer Sprache auf. 2 von 3 Kindern, das sind unglaublich viele Kinder. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass der Großteil dieser Eltern sich da gar nicht groß die Gedanken drüber macht. Könnte das jetzt schädlich sein für mein Kind? Könnte das mein Kind verwirren? Könnte das zu viel sein für mein Kind? Weil die schlicht und ergreifend in Gegenden wohnen, die sowieso prädominant mehrsprachig sind, wo die meisten Menschen mehr als eine Sprache sprechen. Und wenn du in so eine Community hineinwächst, dann passiert genau das, du wächst dort hinein. Das ist dort einfach so. Das ist keine Frage, kein Thema, kein Grund zur Angst. Die Forschung ist dazu da, um uns auch zu zeigen, dass das auch belegt werden kann, dass wir das Ganze im Ganzen auch einen Rahmen geben. Und die Forschung ist vor allem auch dazu da, zu verstehen, wie funktioniert denn unser Gehirn? Wie funktioniert denn Sprache? Und da, wenn das dann so interdisziplinär ist, wie das hier auf dieser Konferenz auch ist, was ich wunderschön finde, weil das sind von den Lehrern über die Logopädinnen und Logopäden bis hin zu den Psycholinguisten, zu den Soziolinguisten, ganz, ganz viele Menschen kommen hier zusammen, die sich hier austauschen, und Erfahrungswerte zusammenbringen und dafür sorgen, dass das Bild, das wir bekommen, ein immer ganzheitlicheres wird. Und die Forschung ist super spannend. Am Ende des Tages müssen wir aber auch, und das ist ja vor allem das, was ich mache mit vollem Herzen und ganz, ganz großer Freude, diese Brücke schlagen zwischen dem Alltag, den Familien, was brauchen die da draußen denn wirklich, und dem, was wir aus der Forschung an Erkenntnissen gewinnen. Nicht alle Forschungserkenntnisse sind direkt anwendbar auf Familien, aber gerade wenn es um so angewandte Forschungsfelder geht wie Down-Syndrom-Forschung zum Beispiel, dann ist es sehr wohl direkt anwendbar. Und wenn du jetzt ein Kind mit Down-Syndrom zu Hause hast und du lebst nicht zufällig gerade in einer Community, die per se schon zwei- oder mehrsprachig ist, dann ist es völlig verständlich, dass du dir da Gedanken darüber machst, ob das denn jetzt nun gut ist oder nicht, dass du dein Kind zweisprachig begleitest. Der Benefit, den dein Kind davon hat, zweisprachig begleitet zu werden, gerade wenn es Familienmitglieder gibt, die vielleicht nur einer der Sprachen sprechen, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr, sehr viel größer, als zu sagen, nein, ich schütze das Kind davor. Ich will es dem Kind leichter machen, was ja auch total verständlich ist, wenn es eh schon so viele Herausforderungen gibt. Ich möchte dich heute dazu ermutigen, dass du diesen Schritt trotzdem wagst, dass du deinem Kind trotzdem zweisprachig begleitest, dass ihr gemeinsam diesen Weg geht, gemeinsam diesen Weg findet. Etwas, das gestern auch ganz klar herausgekommen ist und das sowieso Kern meiner Arbeit prinzipiell ohnehin ist, ist, jede Familie ist anders, jedes Kind ist anders und es braucht individuelle Herangehensweisen, gerade wenn es sich dann um so Herausforderungen wie Down-Syndrom zum Beispiel handelt, die ja auch sehr, sehr individuelle Ausprägungen haben. Also an dieser Stelle ein ganz großes Mutmachen von mir, dass du dich daran traust. Melde dich super gerne, wenn du möchtest, wenn du Unterstützung dabei möchtest, wenn du dich austauschen möchtest dazu, wenn du vielleicht auch ein paar Impulse dazu möchtest, dann melde dich sehr gerne bei mir. Wenn du mehr über diese Forschung wissen möchtest, wenn du selbst ein Kind mit Down-Syndrom zu Hause hast, dann verlinken wir dir in den Shownotes natürlich den Link zu dem Lab in North Wales, mit dem du dich in Verbindung setzen kannst. Und falls du auch bereit bist, da deine Erfahrungen zur Verfügung zu stellen, Elternfragebögen auszufüllen zum Beispiel, dann freuen die sich riesig, weil es für sie natürlich sehr schwierig ist, auch entsprechende Familien zu finden, die ein Kind mit Down-Syndrom zu Hause haben, das zweisprachig aufwächst. Also falls das auf dich zutrifft, dann melde dich super gerne bei denen. Ich weiß, dass sie suchen und dass sie sich bestimmt freuen werden. Ich danke dir herzlich fürs Zuhören, dass du heute dabei warst, bis zum Schluss dabei warst. Bitte wie immer teile diese Folge mit jedem oder jeder, die davon profitieren kann. Hinterlass uns einen Kommentar. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. An dieser Stelle auch ein riesengroßes Dankeschön an mein Team, denn ohne das wäre das überhaupt nicht möglich. Allen voran die Anna, ohne die der Podcast gar nicht erscheinen würde und die immer wieder mit meinen sehr kurzfristigen Aufnahmen ganz großartig umgeht. Vielen herzlichen Dank, Anna, für deine Unterstützung und danke auch an die Miriam, die dafür sorgt, dass es dann möglichst viele Menschen zu sehen bekommen. Jetzt freue ich mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, hallo und herzlich willkommen bei Multilingual Stories.